Jawollo, Hakan.
Jawollo, Maxe. Mein aufrichtiges Beileid erstmal, dass du trotz deiner Anstellung bei der Hertha Berlin es nicht geschafft hast, den Abstieg zu verhindern.
Ey, die Gräben waren zu tief. Man konnte nicht mehr Brücken bauen. Drüber springen war auch nicht möglich. Fliegen kannst du der Truppe auch nicht beibringen von heute auf morgen. Ich sag mal so, die 94. Minute ist das Kryptonit der Hertha schon immer gewesen. Das ist, da müssen wir einfach dran arbeiten, ne?
Aber ich denke, auch hier muss man sich wieder die Frage gefallen lassen, woran hat es hier gelegen? Würdest du den Bundesliga-Abstieg der Hertha an dieser 94. Minute festmachen? Glaubst du, sonst ist es gut gelaufen, abgesehen von der 94. Minute gegen Bochum?
Ja, vielleicht hier und da 3, 4 Gegentore zu viel gegen Köln und Schalke. Ansonsten so ein bisschen Misswirtschaft, vielleicht hier und da ein Trainer, der wie Taifun Korkut, keine Ahnung, also Kaderplanung, die sich bis in die Saison hineinzieht und zur Halbserie auch nicht besser wird. Und Freddy Bobic dann auch noch feuert. Wobei, das war wahrscheinlich noch das Beste.
Ich denke auch.
Ja, ich sag mal, da ist viel zu tun. Ich glaube, da freuen sich alle Beteiligten, dass sie jetzt in Liga 2 ein bisschen weniger Druck haben, zumindest von der Leistung her. Aber ich ahne ja fast schon, dass auch da erst demnächst erstmal, ich glaube, da ruhen sich tatsächlich einige jetzt auf. Ja, jetzt kommt erstmal zweite Liga. Naja, zum Glück nur zweite Liga. Also erstmal müssen wir die Lizenz kriegen und so, ne? Und dann fangen wir da mal ganz in Ruhe an mit unseren jungen Talenten. Die haben wir jetzt so irgendwann alle von der Akademie hoch. Paul Dardai kennt die ja alle noch mit Vornamen und Geburtsdatum. Also rein mit die Jungs, ist die Frage, ob, wie gesagt, Paul Dardai oder seine Frau beziehungsweise beide damit einverstanden sind, dass er da den Cheftrainerposten übernimmt. Aber wenn das der Fall ist, kann ich mir gut vorstellen, dass die ersten 3, 4 Spiele der Hertha erstmal nach hinten losgehen. Dass sie in Liga 2 erstmal so richtig auf den Boden der Tatsachen geworfen werden.
Dann ist vielleicht die Frage, ob da vielleicht ein erneutes Lars Windhorst-Investment die Hertha pushen könnte, wieder in die Liga 1 zurückzukommen.
Ich glaube nicht, dass das eine Frage ist.
Aber lustig wäre
es. Vielleicht können sich ja auch noch die ein oder anderen weiteren Private-Equity-Firmen beteiligen an diesem großen Big-City-Club in der zweiten Liga. Man ist ja auch sehenswert, ne? Also wertet ja die zweite Liga auch auf, macht sie ja auch spannender.
Ist es die spannendste zweite Liga nächstes Jahr, die wir je sehen werden?
Aber ich weiß nicht, wenn Hamburg drin bleibt, Darmstadt und Dingsbums raufgehen, Heidenheim, und dann runtergehen Bochum und Schalke und Hertha. Also, wäre jetzt nicht verkehrt, sag ich mal. Das ist ja vielleicht auch so ein Bundesliga-Thema allgemein, gerne so ein exklusives Zweitliga-Abo haben? Also abgesehen davon, dass natürlich die Eintracht immer gucken wird und so weiter, aber davon jetzt mal ab. Dafür gehst du ja ins Stadion oder so, keine Ahnung.
Du meinst ein exklusives Zweitliga, dass ich nur die zweite Liga gucke?
Genau, also würdest du sagen, naja, erste Liga, Hoffenheim, Leipzig, Augsburg, Wolfsburg, so viele Vereine, die mich eigentlich gar nicht jucken, brauche ich nicht. Ich kaufe mir jetzt ein Abo für bla die zweite Liga einfach nur. Da sind geilere Vereine dabei, da ist mehr Leben in der Bude, die Emotionen und keine Ahnung, das ehrlichere Fußball.
Da wird noch richtig Fußball gespielt.
Da wird auch noch Fußball in einem Millionenbereich gespielt, den ich ohne Taschenrechner ausrechnen kann. Ja, Zahlenraum 1 bis 10.
Ja, das sehe ich mich auch. Also ich habe es eben noch gehadert, aber mit dem Mathematik-Ding hast du mich überzeugt.
Von der Qualität her vom Fußball findest du es nicht ganz so ansehnlich, oder?
Nee, also trotz so technisch brillanten Mannschaften wie Hansa Rostock und Hannover 96.
Ey, nichts gegen Hansa Rostock, ganz ehrlich. Kai Pröger, ich sag's dir, kommt nächstes Jahr in die erste Liga.
Die Hansa-Kogge, gell? Der schießt die Hansa-Kogge in Liga 1.
Nee, ich sage, er wird noch verpflichtet. Ich weiß auch nicht von wem und ob irgendwer das genauso sieht wie ich. Ich meine, ich habe ihn auch gefühlt nur 30 Minuten kicken sehen oder so, aber ich sag dir, der Mann ist es. Holt euch den, irgendwer da draußen.
Wenn der 10 Tore geschossen als Mittelfeldspieler, das ist schon nicht schlecht.
Ja, der Typ ist eine Maschine, der ist ein richtiger, der arbeitet und der ist gut, glaube ich. Also von dem, was ich gesehen habe.
Ist ein Macher.
Scouting-Report von Max Acker Hatzenkalle an dieser Stelle eingereicht. Hier SFC Union Berlin oder weiß ich nicht. Vielleicht, wenn Bochum drin bleibt, wäre es einer für Bochum.
Ich wüsste jetzt nicht, welcher Fußballverein sich jetzt da wieder entziehen könnte.
wenn ich sage, der ja schon das große Talent Sven Michel, dass diese Saison ja nun wirklich, entdeckt hat.
Also für mich war es eigentlich die Saison des Sven Michel, würde ich sagen.
Das war, ey, ich habe ja auch neulich gegen einen, habe ich da erzählt, letzte Woche, ne, diese Folge, das habe ich vergessen dazu zu sagen, dieser Gegenspieler, der die rote Karte bekommen hat, da am Ende, der sah aus wie ein etwas dickerer Sven Michel. Und da hatte ich besonders Angst vor. Und er hatte auch noch die Zähne auf dem Rücken.
Da hast du geschwitzt.
Da habe ich wirklich, wirklich Schiss bekommen. Weil ich meine, stell dir mal vor, du stehst neben jemandem und musst gegen den spielen und denkst auf einmal noch so die ganze Zeit, oh, das ist vielleicht eigentlich einer meiner Favorite-Spieler und du projizierst so ein bisschen, was dein Favorite-Spieler kann auf den. Also hast schon Angst, dass du dann nass gemacht
hast. Hat dich auch motiviert, da so ein bisschen Daddy-mäßig zeigen zu wollen, was du kannst, dass Sven Michel einfach beeindruckt von dir ist?
Also in erster Linie, muss ich ganz ehrlich sagen, war mehr Angst als Respekt. Mit der Zeit wurde es dann mehr Respekt wegen des körperbetonten Spiels und dann irgendwann war es so, ja gut, 60. Minute, sein Körper macht sich bemerkbar und ich bin noch fit, insofern ist dann der Respekt auch langsam davon gegangen.
Das verstehe ich. Apropos körperbetontes Spiel, ich habe heute auch ein bisschen was dabei, was auch deinen Kopf betonen wird.
Max. Nein! Quiz?
Doch, wir sind quizmäßig gut aufgeladen.
Ja.
Und wir waren ja schon zweite Liga und wir werden uns jetzt, haben auch schon die Hertha als Thema gehabt und ich habe überlegt, wir arbeiten uns tabellarisch quizmäßig nach oben.
Okay, ich dachte nach unten.
Nee, das heißt, wir beginnen unten bei der Hertha Berliner, beim Hertha Berliner Sportclub.
Bei Hertha Berlin, ja, genau.
Im Pre-Talk hast du mich noch angemotzt, ich soll nicht mehr Hertha Berlin sagen.
Na, ich habe gesagt, das ist gut, dass du das gesagt hast. Ich habe dich dafür angemotzt, dass du mir nie erklärt hast, warum du es gesagt hast. Aber jetzt wissen wir es ja endlich.
Jetzt wissen wir es, ja. Auflösung am Ende der Folge.
Exakt. Oder vielleicht nächste Staffel.
Nächste Staffel, ja. Zumindest wir fangen bei der Hertha an, die ja leider Gottes abgestiegen ist. Mein Herz blutet.
Ich höre es quasi bluten, ne?
Ich habe alle Daumen gedrückt, die ich zur Verfügung hatte.
Bis zur 95. Hertha, Minute.
Dass die Hertha ja diese knifflige Schlussphase gegen den großen VfL Bochum übersteht. Es hat leider nicht gereicht. Kevin Schlotterbeck, der sympathische Bruder von Nico Schlotterbeck, stieg in der 90. plus 4. Minute hoch und hat trotz dieses Berliner Defensivbollwerks völlig frei am 5-Meter-Raum einköpfen können.
Ich muss sagen, als ich es gesehen habe, dachte ich auch, was soll das eigentlich? Warum? Wie kann das sein? Also es ist doch nun wirklich eine Situation. Die sind ja bei Standards auch ein bisschen besser geworden, offensiv und so. Und ich dachte, komm, wenn du hier feuerwehrmannmäßig da hinkommst und sagst, so, Standards müssen besser werden, auch Defensivverhalten insgesamt muss erstmal besser werden, hat ja auch gut funktioniert in einigen Spielen. Nicht in allen, aber in manchen. Und dann in der 94., 95. Minute, Alter, wirklich. Worauf wolltest du hinaus?
Eigentlich würde ich nochmal sagen, wie lustig das finde, dass die Hertha abgestiegen ist. Und
vor allem als erster feststehender Verein. Ja, am Anfang der Saison war dir klar irgendwie, okay, es wird Schalke. Vielleicht
uns nicht. Bochum. Uns war klar, dass Schalke wahrscheinlich Meister wird, aber.
Ja, gut, wir haben, ja.
Ja. Aber ja, die Hertha abgeschlagen, geht in den letzten Spieltag rein, ohne auch nur irgendeine Hoffnung. Hm. Ich meine, selbst wenn sie gewonnen hätten, wäre es schwierig geworden. Aber jetzt immerhin können jetzt Hertha-Fans schon, und für die Hertha-Fans tut es mir ja leid, gell? Also don't get me wrong. Es ist nicht, dass ich Schadenfreude für die Fans hätte. Für die tut es mir leid, aber der Verein ist halt komplett Banane.
Das finde ich ja immer das Beeindruckende an den Fans, dass die trotz dieses komischen Vereins da also seit Jahrzehnten hingehen und dem treu bleiben und irgendwie immer wieder so, ich weiß nicht, es ist auch so ein bisschen so ein Westberliner Ding, glaube ich, ja, ist alles komplett absurd, sind so Bankräubergeschichten, so KDW-Raubüberfallgeschichten quasi, die da ablaufen, so mit der steigt ein, der steigt aus, Spionage hier, Spionage da, Misstrauen, dann per Facebook-Video kündigen und so eine Scheiße alles. Und irgendwie der Berliner auf dieser Seite der Stadt denkt sich so, ja, keine Ahnung, trinkt mal noch ein Bier und raucht noch eine Kippe und nächste Woche wieder. Also ich weiß nicht, das ist irgendwie so, der Berliner hat sich an gewisse Dinge, ähnlich wie an Kleber irgendwie so gewöhnt, dass ihm die Absurdität dessen auch nicht mehr so ganz, es schockt ihn nicht mehr so sehr, glaube ich. Irgendwie ist da eine zu hohe Toleranzgrenze.
Also ich wage mal den Hot Take, dass der Berliner sich noch mehr gegen Klimakleber wehrt als gegen den Abstieg.
Das mag sein, absolut. Das ist auf jeden Fall noch mehr Empörung im Spiel. Aber es ist inzwischen auch schon in die DNA dieser Stadt übergegangen, glaube ich. Ich bin nicht so oft in den Straßen unterwegs, wo Klimakleber sich hinkleben, aber ich vermute, dass da die Stadt auch so inzwischen sagt, ja, das gehört jetzt hier zur Kultur.
Ich denke mir halt auch immer, warum fahren die Leute nicht aber Fahrrad? Verstehe ich nicht.
Weil die A100 so schön ist, Mann. Außerdem weißt du doch, wie weit die Wege hier sind.
Ja, das stimmt.
Es sind Pendler und so weiter und keine Ahnung. Ja, weißt du, was weiß ich? Ich habe auch mir gedacht, so gut, wenn ich jetzt zur Arbeit muss, nehme ich natürlich immer den Zug. Ist ja klar. Alles andere macht meine Tagesplanung ja komplett unvorhersehbar. Aber für manche Leute scheint es nicht möglich zu sein. Ich kann es ja auch nicht erklären. Ich weiß nicht.
Ja, und als freier Taktikberater in Berlin bist du natürlich viel unterwegs. Ja.
Und da ist auf die Öffis dann doch noch ein bisschen mehr Verlass. Also ich meine, Berufsverkehr ist aber auch so schon scheiße. Also insofern, ja, ich weiß es nicht, Abstieg und Berufsverkehr ist ungefähr gleich anstrengend, würde ich sagen, vom Emotionalen her.
Auch vom finanziellen Verlust.
Ja, auch das. Du fährst halt irgendwie eine Strecke, die 5 Minuten dauern sollte, in 1,5 Stunden. Das ist ja, Berufsverkehr. Ja.
Gut, gehen wir über ins Quiz.
Ja.
Das steht noch über. Ich glaube, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ich glaube, wir hatten das Quiz schon mal in einer ähnlichen Form, aber es wäre auf jeden Fall schon lange her und du bist sehr vergesslich, deswegen dachte ich, ich kann es nochmal machen.
Absolut. Einen Augenblick, ganz kurz. Ich muss mir mein Getränk dafür holen, also Wasser, weil Günther Jauch hat man auch immer Wasser bekommen.
Hol dir ein Glas Wasser, alles gut.
Okay, ich bin soweit.
Okay, ich hau erstmal kurz 3 Aufwärmfragen durch und dann gehen wir jetzt eigentlich Quiz rein.
Was ist 2 plus 2?
Weiß ich nicht. Trainer bei Hertha Berlin. Ich gebe dir erstmal 3 Namen und du gibst mir Ja oder Nein antworten, ob die mal Hertha Berlin trainiert haben oder nicht, okay?
Mal, also ganze Existenzzeit des Vereins sozusagen.
Ja.
Also nicht nur seitdem letzten 5, 6 Jahre.
Nee. Seitdem okay. Der Verein existiert, ich sag dir erst 3 Namen und du sagst mir ja oder nein, ob die mal trainiert haben.
Ich möchte übrigens mal jemanden sehen, der mir seit 2000 alle Trainer aufzählen kann bei Hertha. In der richtigen Reihenfolge. Das wäre echt geil.
Ja, wir beginnen. Michael Skibbe. Mhm. Ja oder nein, schon mal Hertha Berlin?
Absolut, ja. 2009 absolut. Rum oder so, da ging Misere richtig los. Habe ich aber auch schon mal in einem Wikipedia-Eintrag nochmal nachgelesen und dachte so, what, der war auch einer von, ja klar, passt, absolut, passt überhaupt nicht zum Verein, ist richtig gescheitert, absolut, klingt sofort wahr, wenn du es liest. Auch wenn es jetzt nicht gestimmt hätte, wenn Wikipedia mich dort angelogen hätte, ich hätte es sofort geglaubt.
Das ist schlecht. So. Otto Rehhagel? Mhm.
Da haben damals die Leute sofort gesagt, ah geil, Otto Rehhagel kommt. Ich glaube, es war irgendwie, was weiß ich, 30. Spieltag oder so. Hertha war wieder tief drin im Abstiegskampf. Und die ging halt so das Meme rum, let's go. Die Meisterjagd hat begonnen oder so.
Rehhagels.
Es wird jetzt endlich wieder, es wird wieder gefährlich für die Bayern oder so, hat irgendjemand geschrieben. Ja.
Hoop Stevens.
Ja, bestimmt, 100 Pro. Ja, doch, genau, das war, der ist von Schalke, glaube ich, dahin. Und ich glaube, Rudi Assauer hat sich noch den Gag erlaubt, ihm dann so einen Trainingsanzug mitzubringen, weil er sich bei Hertha irgendwie gezwungen fühlte oder aus irgendwelchen Regularien heraus gegängelt wurde und einen Anzug anziehen musste. Und Rudi Assauer hat irgendwie über ihn gescherzt und gesagt, das steht ihm überhaupt nicht hier. Ich bringe dir mal nochmal einen Trainingsanzug von uns mit.
Gar nicht schlecht bisher. Dann hau ich mal 2 hinterher, weil du das so easy weglöst. Jupp Heynckes
glaube ich nicht. Hätte ich da, glaube ich, noch nie gesehen. Ist das falsch? Nee, ne?
Nee, ist falsch. Er hat noch nie Hertha Berlin trainiert.
Gut, ja.
Peter Neururer?
Oh, fuck, da hast du mich. Ah, fuck.
Das war mein Ass im Ärmel.
Ja, Peter Neururer ist immer ein Ass im Ärmel. Das ist eigentlich, der ist eingespeichert bei jedem Deutschen, der seine Nummer hat als Ass im Ärmel. Bild von Peter Neururer daneben. Ich sag nein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube nicht.
Das ist die erste falsche Antwort. Ach, er hat mal Hertha trainiert, aber auch schon länger her. Es ist, es war nur die Rückrunde 91.
Ja, okay. Also,
ja, ich weiß. Ja, ich dachte, du musst ein bisschen in die Zeit zurückgehen. Alles Aktuelle hast du ja super wegmoderiert.
Ja. Ich kenne Hertha Berlin erst seit Jürgen Röber.
Seit Jürgen Röber?
Mhm.
Okay, der war immerhin sehr lange Trainer.
Ja. Das waren noch die guten Jahre, wo man irgendwie das Gefühl hatte, ah, das ist ein Verein hat eine Mannschaft und ein Verein hat einen Trainer und ein Stadion und eine Liga, in der er spielt und Trikotfarben, die man ungefähr zuordnen kann. So.
Das, ich wollte jetzt mal kurz gucken, was Jürgen Röber heute noch so macht, aber er macht schon länger nichts mehr.
Nichts mehr. Das ist meine Lieblingstätigkeit eigentlich.
Ja. Aber er hat bis vor 14 Jahren, also 2009, hat er noch Ankaraspor trainiert.
Gut.
So, jetzt aber zu unserem eigentlichen Quiz, nachdem du die Aufwärmphase souverän durchgemacht hast. Und zwar wollte ich von dir wissen, welche, kannst du mir alle 10 Trainer nennen, die Hertha in den letzten 4 Jahren hatte?
Alle 10 wird, glaube ich, schwierig. Und ich weiß nicht, guck mal, 4 Jahre, das ist jetzt also gerechnet ab der Saison 2019?
Genau. Also wir fangen sogar beim Kalenderjahr 2019 an.
Ach so, Kalenderjahr 2019. Ich glaube, 2019 wurde Pal Dardai verabschiedet nach der Saison. Ich meine,
das ist richtig. Damit hast du schon 3 von 10 Trainern richtig.
Du Fiesling, einfach 3-mal Pal Dardai. Danach
war
kam
3-mal eingestellt.
Danach kam Ante Čović.
Richtig.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, danach kam direkt Jürgen Klinsmann.
Komplett richtig.
Und ab da muss Hertha auf jeden Fall irgendeinen Hasen aus dem Hut gezaubert haben, an den ich mich nicht mehr erinnern kann. Was war denn dann? Ja, das muss auch ganz unangenehm gewesen sein nach diesem Abgang von Klinsmann. Oh. Ist dann wieder eine Pal Dardai-Phase gekommen?
Nee. Pal Dardai habe ich schon komplett weggestrichen. Aber es waren noch 2 Trainer zwischen der nächsten Pal Dardai-Phase.
Ich weiß nicht, wer danach. Also die Reihenfolge wird schwer auf jeden Fall. Also ich weiß, dass noch Teil von Korkut natürlich dabei war, klar.
Ja, der kam dann nach der nächsten Pal Dardai-Phase.
Dann müsste.
Das musst du überlegen. Da weißt du, man greift schon auf Pal Dardai zurück und die nächstbeste Option, die Freddy Bobic aus dem Hut zaubert, ist Teil von Korkut.
Ich schwöre, es ist.
Aber gut.
Dann natürlich auf jeden Fall unvergessen Felix Magath.
Ja. Hätten wir den nochmal holen müssen, was meinst du, statt Pal Dardai?
Ich weiß nicht. Ich glaube, man hätte halt seinen Co. holen können, oder? Sein Fotheringham.
Achso, Fotheringham. Da haben wir letztens mal geschaut gehabt, gell?
Ich weiß nicht, ob er jetzt gerade irgendwo eine Anstellung hat oder so. Aber,
ja, das hatten wir ja mal geschaut gehabt.
Das stimmt, irgendwo hatte der was dann, ne?
Das stimmt, der war bei Huddersfield Town, haben sie ihn rausgeschmissen gehabt.
Aber ich weiß nicht, ob er jetzt gerade verfügbar war oder nicht, keine Ahnung.
Er wäre verfügbar gewesen, ja.
Ja, ob er auch Lust darauf hat.
Ja, gut. Ich meine, für Felix Magath war es, glaube ich, die leicht verdienste Million, die er jemals hatte, oder?
Ja, Kevin, sag doch mal, wie stellen wir denn auf heute? Im wichtigsten Spiel, im letzten, wo wir es noch retten können. Ist so geil.
Einfach.
Und er setzt erstmal seinen Namen auf die 10. Okay. Jedenfalls, was haben wir denn noch?
Nach Felix Magath.
Nach Felix Magath kam, warte mal, zu Saisonbeginn, jetzt Sandro Schwarz.
Richtig. Jetzt fehlen noch 2 Leute, das war gar nicht schlecht. Post-Jürgen Klinsmann-Ära, die musst du noch füllen jetzt.
Ach Mann, ey, ich erinnere mich auch nicht mehr so richtig, was in meinem Leben dazu parallel stattgefunden hat, dass mich irgendwie interessiert hat, was oder nicht interessiert hat, was bei der Hertha los ist.
Damit hast du es ja alle anderen gelöst, gell? So, Ante Čović, das war mein erstes Kind.
Genau.
Felix Magath, da habe ich meinen Führerschein gemacht.
Mann, ey, das ist aber auch ekelhaft, was dabei. Komm, da war doch mal Huub Stevens noch mal dabei oder so.
Nein, Huub Stevens war ganz Anfang der 2000er Jahre.
So ein anderer Feuerwehrmann, wer könnte das noch gewesen sein?
Ja, richtig.
Warte mal. Ach, war Nuripur? Nee, nicht Nuripur, sondern Nuri heißt er einfach nur.
Ja, Alexander Nuri.
Alexander Nuri, so rum, genau.
Ja, und jetzt fehlte noch ein Feuerwehrmann, der nach Nuri nochmal übernehmen musste.
Habe ich 3 Rateversuche?
Du hast ja einen schon rausgehauen für Huub Stevens, deswegen gebe ich nur noch 2 Rateversuche für den Feuerwehrmann.
Scheiße, Alter. War Bruno Labbadia dabei?
Ja.
Oh, yes!
Alle zehn, oh mein Gott,
das war ein harter Call, weil ich dachte jetzt wirklich, das ist doch absurd, war der auch da? Ja.
Man kann es sich kaum vorstellen, aber ja.
Ja, wir hatten ihn auch.
Ja. Mann, ey. Hertha hat also quasi in den letzten drei Saisons, 4 Saisons, haben sie 9 Trainer rausgeballert. Das ist schon nicht schlecht.
Ist gut, oder? Guter Schnitt. Ne? Was war, bei Hamburg war ja auch eine Phase lang, also so ein paar Jahre lang, auch sehr viel Fluktuationen drin. Ich weiß nicht, wer da der Rekordhalter ist.
Ich glaube, Schalke ist ja auch nicht schlecht unterwegs
gewesen. Stimmt, Schalke auch, ja. Aber gut, diese Fragen müssen andere beantworten. Recherche und Archiv sind gefragt. Aber das freut mich ja hier. Guck mal, da kann man mal wieder sehen, dass der Osten der Stadt hier sehr solidarisch ist mit der Hertha, ja? Also das soll uns mal erstmal einer. In Solidaritätsfragen braucht uns jetzt hier keiner mehr kommen.
Ja, mehr Trainer hat keiner auf der Gehaltsliste gehabt.
Nee, ich meine so im Sinne von, selbst als Unioner kann ich die Leidensgeschichte der Hertha mitverfolgen, nachvollziehen und rekonstruieren. Also es ist auch für uns ein Dorn im Auge oder der Stachel sitzt auch bei uns tief. Was da drüben passiert.
Das finde ich schön, dass da so zwei Herzen einer Brust quasi.
Da haben wir es jetzt auch schon angesprochen, Hakan, wie verhalten wir uns da jetzt zum Thema Bundesliga-Solidarität?
Uff, ich hatte ja gehofft, wir kommen da drum rum.
Ich sag mal so, ich frage mich ja immer noch, also erstens, diese DFL.
Ja.
Vom Konstrukt her. Finde ich.
Vom
Konstrukt her jetzt gedenkt. Ist ja schon ein bisschen schwierig, dass. Ich meine, allein die Tatsache, dass jedes Jahr ja 3, 4 wechseln, ne?
Mhm.
Wegen Abstieg aus der zweiten Liga. Und dann ist es irgendwie so eine Gesellschaft, die reicht von Sandhausen bis Bayern München. Da fragt man sich doch durchaus automatisch, warum sollte man das nicht in erste und zweite Liga aufteilen, oder? Dass es wenigstens so ein bisschen besser zu koordinieren ist, dass die Interessen nicht so riesig weit auseinanderklaffen.
Ja, das ist eine gute Frage, aber dann ist halt auch wieder die Frage, ja, ist dann für die zweite Liga genug Geld da, weißt du? Also interessieren genug Leute sich für die zweite Liga, dass die zweite Liga da genug Geld rausholen kann, wenn die erste Liga sagt, okay, wir trennen uns jetzt von dir.
Ja, verstehe.
Weil wer gibt denn viel Geld aus für Sandhausen gegen Fortuna Düsseldorf?
Ja, genauso wenig Leute wie für Leipzig gegen Wolfsburg. Aber trotzdem glaube ich, dass du es muss ja nur noch der ein oder andere Traditionsverein jetzt absteigen, dann ist auch die zweite Liga wieder sehenswert. Zumindest von den Fanlagern her ist ein beständiger Zuschauerschnitt da, sage ich jetzt mal. Könnte man ja auch mal sagen, also kann man bestimmt auch argumentieren und sagen, hier, wir haben Hamburg-St. Pauli-Derby 2-mal im Jahr, das hat mehr Einschaltquote als da kriegen wir mehr Abonnenten wegen Leipzig, so.
Ja, also ich finde eigentlich gerade dieses Spannungsfeld eigentlich unterhaltsam, dieses zu sagen, okay, wir haben Bayern München, Borussia Dortmund und gehen runter bis Sandhausen eben.
Ja gut, unterhaltsam ist es allemal, das stimmt. Nur gut, ich will jetzt auch irgendwie, also für mich ist auch klar, dass diese Investoren-Idee sag du.
Ohne diesen Konglomerat aus beiden Ligen wäre diese Abstimmung halt wahrscheinlich durchgegangen.
Genau, exakt.
Da danke ich einfach, jedes Zweitligateam danke ich dafür.
Voll.
Und du hast aber natürlich dann die Kritik aus der DFL, die sagen, ah ja, in der Bundesliga, da gibt's halt nur 10 Teams mit der Ambition, europäisch zu spielen.
Ja.
Und da denke ich mir, ja, aber das ist doch okay.
Ja,
also,
so legitim, es gibt ja auch nur 7 Plätze. So, also, was willst du denn?
Sonst werden ja 18 Teams enttäuscht. Wenn ja viele, viele Teams enttäuscht in der Saison.
Ja, also es ist total dumm, diese Argumentation sowieso bescheuert, aber ja. Ja, die Zweitligisten haben uns gerettet in dem Sinne, klar, weil wir uns beide natürlich als Gegner dieses Deals verstehen, sag ich mal. Den man ja auch aus verschiedensten Gründen, das müssen wir jetzt nicht alles aufarbeiten, kritisieren kann und dumm finden kann. Vielleicht der Hauptgrund einfach, dass man schon mal einem Deal zustimmen soll oder den Verhandlungen zu einem Deal zustimmen soll, der, wo vorher nicht gesagt wird, was jetzt konkret da eigentlich gemacht werden soll. Aber weil meine Frage ist halt einfach nur, da zeichnet sich ja dann jetzt ab, dass das passiert, was du und ich sagen. Also die erste Liga oder die Top-Clubs aus der ersten Liga werden forcieren, dass sie da mal freier darüber entscheiden können und in der DFL vielleicht Druck machen und sagen, keine Ahnung, wir müssen jetzt mal gucken, wie jetzt die zukünftige Ausrichtung wird, weil so wollen wir das ja alles nicht mehr. Und wenn ihr nicht nach unserer Pfeife tanzt, dann überlegen wir uns doch nochmal, ob wir nicht in irgendeine Super League gehen oder so. Und dann könnt ihr euren Laden hier sowieso dicht machen, weil dann lassen wir hier nur noch unsere B11 auflaufen. Und dann hat gar kein Rechteverwerter mehr Interesse an eurer Pissliga hier.
Das wäre eine Option, von der ich nicht so abgeneigt bin, to be honest.
Dass der öffentliche Rundfunk sich es wieder leisten kann, die Bundesliga-Rechte zu erwerben.
Richtig. Also ich bin ja gespannt. Ich glaube, das hat ja Aki Watzke in seiner Aki Watzke, selbsternannte Meister der Solidarität, hat ja gesagt, so, oh ja, jetzt müssen Bayern und wir uns was anderes überlegen, so nach dem Motto, gell? Also ich glaube, er spielt das ein bisschen drauf an, dass die sich jetzt vielleicht selbst vermarkten wollen, dann nehmen, was die DFL raus wollen.
Die können ja nach Saudi-Arabien gehen.
Genau,
das ist auch schön warm.
Al Jazeera TV ausstrahlen lassen. Ja. Ja, finde ich schwierig. Könnt ihr machen, was sie wollen. Ich bin da noch relativ entspannt, weil ich glaube, so cool und easy, wie die alles sich vorstellen, ist es am Ende auch wieder nicht.
Ja, also ich glaube auch ganz ehrlich, was ist denn das? Also jetzt du bist jetzt ein Verein in Deutschland, der seit irgendwie 100 Jahren existiert und hast immer in Deutschland Fußball gespielt, eine ewige Geschichte. Und jetzt fängst du an, irgendwie, keine Ahnung, Spiele in Mailand oder Madrid oder London oder was weiß ich zu spielen, auf irgendeinem Format, was bis dato überhaupt keine History hat. Als Bayern- oder Dortmund-Fan würde ich mich schon dezent fragen, gut, was soll das Ganze? Wir haben dann jetzt einfach mehr Millionen beziehungsweise fast Milliarden und kaufen dann jetzt irgendwie die krassesten Spieler ein. Das ist ja dann auch, verliert ja dann auch schnell an Wert, so, ne? Wenn jetzt so ein Cancelo für Bayern kickt, ist das irgendwie geil und man überlegt halt, ob man es sich leisten könnte, den zu halten, aber es ist halt nicht mehr so viel wert, wenn du den Geldkoffer hast, der dir Cancelo ohne Probleme verpflichtet und dazu noch, keine Ahnung, Mbappé und weiß ich wen, so.
Ja, das trifft's ganz gut.
Dann spielst du halt gegen die Top-Clubs mit einem Top-Club und denkst dir aber trotzdem vielleicht, gut, dahin gekommen sind wir jetzt nicht durch einen harten, langen Weg Arbeit, sondern weil irgendein Geschäftsmann seine Investmentidee verwirklicht sehen wollte.
Das ist dann halt auch immer so, keine Ahnung, so wie FIFA Ultimate Team am Ende der Saison, weißt du, ey, dann rennen da alle nur noch mit ihrem Team of the Seasons im Mbappés rum und sowas. Mhm. Das ist halt auch nicht mehr so geil. Von daher, ich wollte aber, wo wir gerade das Thema initiiert haben und wir den Satz hatten, dass ja nur 10 Vereine wirklich Ambitionen haben, international zu spielen, dachte ich, wir können ja mal einen Blick in die teuerste Liga der Welt werfen, und zwar in die Premier League. Mhm. Und da mal kurz Abcheck machen, wie viele Vereine da die Ambition haben, international zu spielen. Chelsea anscheinend nicht, weil die sind nur 12. diese Saison. Trotz 800 Milliarden Euro Ausgaben im Sommer und Winter. Aber mal kurz realistisch drauf geguckt, ich weiß nicht, ob du die Tabelle offen hast oder ob du sie mal kurz aufmachen möchtest, dann können wir ja mal kurz durchgehen. Ja. Also ich glaube, Man City, Arsenal, United, Newcastle und Liverpool sind, glaube ich, klar. Da haben wir schon mal unsere 5 internationalen.
Ach, Newcastle, schön, dass die mal wieder dabei sind.
Richtig, ja, dieser sympathische kleine Club ohne Investor. Nennenswerten Investor aus dem Ausland.
Aber hast du mitbekommen, dass das bei denen ganz anders wahrgenommen wird, wenn so ein Investor da einsteigt?
Ja, die haben sich ja richtig gefreut. Also
die machen dann einfach so Autokorso und so.
Ja, komplett bescheuert, oder? Das kann sich ja keiner vorstellen.
Aber das ist halt auch krass, weil dass man mal so den Unterschied in der Fußballkultur sieht oder in der Fankultur sieht, so, ne? Für deutsche Vereine ist das halt irgendwie ein Unding mit
Todesurteil.
Voll gefährlich und so weiter. Und bei denen, ja, ey, beste Leben, Digga, jetzt wird Champagner gepoppt.
Ja, ich lieb's auch. Ich lieb's so, dass die Hertha auf die Fresse gefallen ist damit, gell? Das ist einfach das, was mich auch so freudig macht.
Stell dir vor, die Hertha hätte damit,
Die Hertha wäre damit jetzt Platz 3 geworden oder sowas. Geld hätte auch jeder gesagt, oh geil, Alter, wir brauchen auch so einen.
Ich hätte es vor allem dem Investor nicht gegönnt. Das ist einfach so ein, das ist einfach ein unsympathischer Typ.
Ja. Also das, alles, was ich sagen könnte, hier auf dem Podcast wäre wahrscheinlich strafrechtlich relevant, deswegen behalte ich es für mich.
Ja.
Und sag auch, er ist mir nicht ganz so sympathisch.
Er ist der Jan Marschall, der Fußballinvestor.
Ja, ist echt so.
Ja, genau.
So, also, zurück zur Liga. Also ich finde, wir haben die ersten fünf, die sind klar, die haben auf jeden Fall europäischen Anspruch. Brighton und Hove Albion, weiß ich nicht. Die wissen ja auch nicht, warum sie da oben stehen gerade.
Bisschen Union, ein bisschen, ne?
Union Berlin, ja. Ja, genau, richtig. Dann Aston Villa, gut, klar, ja, aus der Vergangenheit heraus vielleicht, aber auch nicht so wirklich. Tottenham bestimmt, Brentford, glaube ich nicht. Fulham, glaube ich nicht. Crystal Palace, glaube ich nicht. Chelsea, ja, aber sind halt kacke. Wanderers spielen auch immer gegen Abstieg. West Ham, klar, die wären gern groß, aber machen halt auch eher so den Bremen.
Bei Ted Lasso sind die groß.
West Ham?
Ja.
Muss ich nochmal gucken.
Egal.
ja, ich habe die ersten zwei Staffeln damals geschaut, aber die dritten noch nicht.
Gut.
Bournemouth nicht, Nottingham Forest nicht, Everton früher mal, Leicester nicht, Leeds nicht, Southampton nicht. Das sind auch, finde ich, auch nicht so viel. Und kann mir auch keiner erzählen, dass irgendwie Southampton oder Nottingham Forest irgendwie einen Anspruch hätten, europäisch zu spielen. Das ist doch Quatsch.
Dabei ist jetzt dieses, da wollen noch weniger Vereine europäisch spielen, Argument irgendwie relevant für die Vermarktungsrechte einer Liga, weil es geht ja dann schon eher darum, dass diejenigen, die sich für den europäischen Wettbewerb qualifizieren, konkurrenzfähig sind.
Ja, weil wenn das der einzige Grund von der Investorenliga ist, dann darf ich mich doch nicht darüber beschweren, dass ein Großteil dagegen, also das nicht, ist ja nicht mal ein Großteil dagegen, aber dass nicht alle dafür sind.
Ja. Klar, also wenn du dann diese Investoren ranziehen willst, dann müsstest du eine Regel finden, die dafür sorgt, dass die Großen richtig gut absahen und die anderen aber auch noch genug abkriegen, ohne abgehängt zu werden, was wahrscheinlich nicht möglich ist. Also genau. Du müsstest die ganze Liga pudern mit Geld. Und keine Ahnung, ich glaube, ich finde es auch sowieso ein bisschen komisch. Also drückt dir jemand irgendwie 2 Milliarden in die Hand und sagt dann, ja, dann machen wir irgendwie, wollen wir die Einnahmen aus den nächsten Jahren und das sind immer diese Prognosesachen, wo ich schon immer vorsichtig wäre. So, wenn jemand sagt, oh, da immer 12,5% der Einnahmen, das wird sich dann alles schon rechnen, das haben wir alles hier schon durchkalkuliert, das gibt sich, wir werden eine Mediengesellschaft gründen, die vermarktet dann in aller Welt, wie ist das, das gibt bestimmt richtig viel Kohle hier und da. Und am Ende floppt der Scheiß und die haben mit diesen 12,5% Einnahmen, die sie tatsächlich haben, diese 2 Milliarden Invest überhaupt nicht wieder drin, stellen das nach irgendwie in einem Dreivierteljahr fest und sagen dann, upsi, also da müsste man jetzt aber schon ein paar Sachen ändern hier in der Bundesliga. Also wie wäre es denn, wenn wir irgendwie komische Turniere noch einführen, irgendwelche Spieltagzerstückelungen etc. etc. Alles, was die Fans nicht wollen und so weiter, was sie aber gut vermarkten lässt oder andere Anschlusszeiten oder Spiele sonst
ja,
wo.
Ja genau, dann hast du mal, ja, wir spielen jetzt mal in Shanghai den 32. Bundesliga-Spieltag und für den asiatischen und südamerikanischen Markt stoßen wir jetzt einmal um 21.30 Uhr und einmal um 10.20 Uhr an, weißt du?
Ja.
Das ist ja Quatsch. Und ich denke auch, ich weiß auch nicht, weißt du, am Ende, die Investoren natürlich begünstigen die großen Vereine, weil auch die Premier League, ich schalte doch nicht die Premier League ein, weil ich fucking Bournemouth gegen Leeds sehen will, weißt du, das bockt doch auch kein Schwein. Ich schalte ein, weil ich Bock auf Arsenal, Liverpool, Man City und sowas hab, ja. Und es wird in der Bundesliga auch so sein, Alter, da kannst du 300 Milliarden kannst du nach Hoffenheim und Augsburg schicken, das guckt sich trotzdem kein Schwanz über See an, ey.
Erstens das, zweitens hat die Bundesliga ja, da hast du ja schon angesprochen, damit ein voll großes Problem, weil was ist denn hier noch ein Match, was Leute sehen wollen zurzeit? Also Bayern-Dortmund, okay, dann hast du vielleicht noch die ein oder anderen, die sich Bayern-Leipzig, Dortmund-Leipzig angucken, weil ne, sind auch gute Teams, den einen finden wir halt richtig scheiße, aber okay. Und dann ist ja in der Liga wenig Konkurrenz, so, und du hast halt keine hochkarätigen Matches. Deswegen kannst du jetzt auch nicht irgendwie behaupten, wir werden demnächst so international absahen mit den TV-Geldern, die wir da einnehmen, weil ich glaube, ganz ehrlich, so relevant ist die Liga halt noch nicht.
Ja, das ist so. Und klar, du machst sie halt attraktiv damit, dass du europäisch attraktiv spielst, gell? Also ich glaube, dass die Frankfurt schon große Leistungen nochmal gebracht haben, letzte Saison mit dem Europa-League-Sieg, aber auch einen europäischen Titel zu holen, gell?
Mhm.
Ich glaube, auch Leverkusen war diese Saison ganz gut dabei, im Halbfinale halt zu stehen. Das sorgt dann schon für Interesse über See, und über See bockt ja auch nicht, dass Leverkusen halt die Werksmannschaft von Bayer ist, weißt du, das interessiert auch kein Schwein über See. Von daher ist es sicherlich für den Fußballstandort Deutschland immer was Gutes, wenn die hochkommen. Aber das ist auch nicht nachhaltig. Also ich glaube auch nicht, dass wenn die Eintracht jetzt dieses Jahr nicht international spielt, bockt dann auch über See keinen mehr, dass die letztes Jahr Europa-League-Sieger waren, gell? Die hätte man da vielleicht noch ein bisschen mehr auf der Karte, aber es war es dann auch. Und so ist alles, was der Liga hilft, finde ich, wäre ja, dass mehr Vereine europäisch besser spielen. Und das hast du aber auch nicht durch Investoren. Die Investoren, das ist Bayern und Dortmund am Ende wieder. Und
ja, ja. Ich glaube auch, also so, was wir jetzt ja aktuell sehen, ist, dass so Vereine wie Freiburg und Union, vielleicht jetzt wieder Leverkusen, ein bisschen, wenn sie jetzt nicht wieder irgendwie nächstes Jahr total reinscheißen, warum auch immer, sich so ein bisschen mehr festsetzen oben, Frankfurt vielleicht wieder kommt und halt durch die Millionen, die sie mehr Einnahmen hatten als in den Vorjahren, sich halt stetig verbessern, so, ne? Union hat dieses Modell ja irgendwie perfektioniert, innerhalb von 4 Jahren total durch die Decke gegangen quasi, aber halt Schritt für Schritt, ne? Immer jedes Jahr ein bisschen das Ziel erhöht, so. Und leider den Plan auch immer übererfüllt quasi. Und das, das ist halt Ostdeutschland, klar. Und diese, ja, diese Methodik ist ja für die anderen Vereine wahrscheinlich auch schon lange sozusagen Vorbild. Also das ist ja jetzt nicht Unions Idee gewesen, sondern dass man so arbeiten sollte, ist ja wahrscheinlich in den meisten Chefetagen der Vereine bekannt. Und dass das jetzt, dass er der nachhaltigere Weg wäre. Und wie gesagt, wenn du diesen Pool an Mannschaften oder Vereinen erstmal wieder hast, der früher ganz anders benannt war. Also früher war das dann vielleicht Hamburg, Schalke, Leverkusen, Wolfsburg, keine Ahnung, wer noch so, die da oben mitgespielt haben. Und heute heißen diese Vereine halt anders und müssen erstmal dieses Standing aufbauen im internationalen Business, das dann vielleicht dafür sorgt, dass Leute in Zukunft sagen, hey Mensch, hier Union oder Leverkusen oder Frankfurt, das waren doch Vereine, die haben mal so richtigen Durchmarsch gemacht da in der Euroleague oder so. Cooler Verein, schaue ich mir mal wieder an, so wie wenn wir jetzt irgendwie sagen, okay, Union Saint-Gilloise war ja auch krass letztes Jahr, muss ich mal auf dem Zettel behalten, so, ne?
Ja, aber das ist ein guter Punkt, klar. Also das sind halt Mannschaften, die dann eben in den letzten Jahren oder Jahrzehnten einfach schlecht gewirtschaftet haben, die einfach eben, aber wie du sagst, halt so nach den 2000ern richtig groß waren. Hamburg, Schalke, Bremen und sowas, gell? Mhm, ja. Das waren ja international große Namen, die haben ja regelmäßig Champions League gespielt und sowas.
Stuttgart auch und zum Beispiel.
Stuttgart auch, ja. und auch Gladbach, ja.
Gladbach auch klassischer Kandidat,
Ja, und genau, entweder die kommen irgendwann wieder hoch oder auch nicht, wie Hamburg und Schalke. Mhm. Oder es gibt halt andere, wie Freiburg jetzt, die ja auch recht lange das schon machen, aber halt leider Gottes relativ underwhelming international bisher.
Ja.
Oder du hast die Eintracht, die das nicht oft macht, aber dafür dann international overwhelming wieder spielt. Aber gut, ja.
Gut, also auf jeden Fall.
Die Zukunft des deutschen Fußballs wird leider nicht im Runde und Eckig Podcast erklärt. Zumindest nicht heute.
Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir das Thema zumachen und erklären.
Ja, und detailliert ausführen, warum der Bumsladen hier noch nicht läuft.
Teil 2 unseres Impulsreferates, dass die Frage, wie wird die Bundesliga international konkurrenzfähig, endgültig und für alle Zeiten klärt. Schauen wir mal. Ich glaube vor allem nicht, dass es so düster aussieht, wie dann immer prognostiziert wird. Oh, wir werden völlig abgehängt. Die deutsche Bundesliga interessiert keine Sau mehr und so. Und wir werden in den internationalen Ligen keine Rolle mehr spielen und so. Keine Ahnung. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, man wird sich immer noch als Underdog irgendwie Positionen erarbeiten, die beachtenswert sind. Und dadurch ist man halt so ein bisschen der kleinere Verband in diesen auf europäischer Ebene, aber ich kann damit voll leben irgendwie. So, ich glaube nicht, dass da schnell so ein Effekt eintritt, dass irgendwie die einfach hochpreisigen Spieler, die da gekauft werden bei manchen Vereinen, wo man ja auch sagen muss, die sind ja auch zum Teil verschuldet oder diese Millionen müssen auch irgendwann wieder ein Reinvestment einbringen, weiß ich nicht so genau, ob da nicht dann auch früher oder später jemand sagt, so, ja, nee, eigentlich hat sich das alles gar nicht, siehe PSG, gelohnt, so.
Das finde ich ein schönes Schlusswort. Ich würde es nehmen, um überzuleiten auf ein zweites Quiz, und zwar diesmal im oberen Teil der Tabelle.
Okay. Also zwar, Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, Hansi Flick.
Verdammt. wir haben ja ein ganz spannendes Meisterschaftsduell dieses Jahr. zwischen Borussia Dortmund auf Platz 1 und dem FC Bayern München auf Platz 2. Da wollte ich fragen, weißt du denn, welcher Spieler den Rekord für die meisten Tore in einer einzigen Bundesliga-Saison für Borussia Dortmund hält?
Ich würde, ja, ich schwanke zwischen Lewandowski und Aubameyang. Mhm. Es gab auch noch mal ein, boah, wie hieß denn der noch mal? Irgendwas mit Barrios. Gab's auch mal.
Richtig.
Da kann ich mich nicht so richtig an die Dimensionen erinnern, die der erreicht hat. Du meinst alle Pflichtspieltore oder nur Bundesligatore?
Ich meine Bundesligatore.
Jetzt frage ich mich, wer ist der bessere Bundesliga-Torschütze? Aubameyang oder Lewandowski? Oder doch der?
Die Frage ist auch, wer hatte die bessere Saison bei Dortmund?
Ja, eben. Also ich glaube, beide hatten eine Saison, die richtig stark war.
Das ist mindestens ein guter Take, weil beide sind einmal Torschützenkönig in der Bundesliga geworden für Dortmund.
Ja, es ist ein 50-50. Ich nehme 50-50 Joker, aber ich habe keine Ahnung. Also, ich sag mal Lewandowski, ich glaube, der netzt dann irgendwie in einem Spiel fünfmal und Aubameyang trifft dann halt eher die, vielleicht mal ein wichtiges Tor in der Champions League oder so. Keine Ahnung.
Das ist falsch.
Ach,
und zwar sogar mit bedeutendem Unterschied. Lewandowski wird mit Dortmund mit 20 Toren Torschützenkönig und Aubameyang für Dortmund mit 31.
Wow, okay. Ja. War Aubameyang in der Meistersaison 2012?
Nee, das war, da ist tatsächlich kein Dortmunder Torschützenkönig geworden.
Okay, aber war er in dieser Saison da tätig?
Nein.
Er
kam später.
Zeitstrahl.
16-17 ist er Torschützenkönig geworden.
Ah, okay, gut. Die letzten 10 Jahre, also vor allem zwischen 10 und 20, die Jahre sind irgendwie rückblickend, ja, sehr schwierig auseinanderzuhalten.
Zwei Jahre nach Alex Meyer Fußballgott übrigens.
2 Jahre danach, also 15 oder was?
14-15, ja, 14, 15. Ist Alex Meyer.
Okay.
Ich muss auch sehr lachen, wenn du da drüber hast bei Wikipedia, da kommen immer Bilder. Und Aubameyang steht da halt so krass durchtrainiert im Arsenal-T-Shirt. Dann kommt Lewandowski, der sitzt so richtig nachdenklich auf der Trainerbank. Und wenn du bei Alex Meyer warst, sitzt er einfach mit so wie so ein langhaariger Dulli beim Autogramm gegeben und guckt auch so ein bisschen schläfrig.
Ey.
Das ist ganz unterhaltsam.
Reicht für die Bundesliga.
Ja.
Okay.
Wenn wir gerade dabei sind, weißt du, wer vor Alex Meyer das letzte Mal Bundesliga-Torschützenkönig war, der nicht Robert Lewandowski hieß?
Boah.
Also 12-13 quasi das Jahr.
Okay.
Ich gebe dir gleich mal einen Tipp, es war ein deutscher Stürmer.
Ein deutscher Stürmer. Der würde ja dann auch in der Nationalelf gespielt haben. Höchstwahrscheinlich.
Die einen sagen so, die anderen sagen so.
Nee, keine Ahnung. Mir geistern Namen durch den Kopf, wo ich wirklich keine Torschützenkönig, wie heißt es, Torjägerkanone zu assoziiere.
Ich grenze mal ein bisschen ein, er hat die längste Zeit seiner Karriere für Bayer Leverkusen gespielt.
Warte mal. Wer hat denn da so genetzt bei denen? Boah, das ist doch...
Nee, ja, der, ich sag mal,
das
er
war
hat,
doch nicht Dings, oder? Es war nicht Stefan Kießling.
Es war Stefan Kießling.
What, echt?
Ja.
Der ist mal Torschützenkönig geworden?
25 Tore.
Okay, na gut.
Nicht schlecht, gell?
Mein Gott, also jetzt ist er ja da immer noch tätig, glaube ich, ne? Oder ist das, ich verwechsel ihn immer mit Simon Rolfes.
Ich habe geschaut gerade, er hat nach Bayer Leverkusen noch mal ein Jahr beim FV Schelklingenhausen gespielt, hat aber nur ein Spiel gemacht. Hat dann keinen Bock mehr gehabt.
Hä, aber ja, okay. Aber es ist so ein offizielles Engagement. Ich meine, hast du mitbekommen, dass jetzt so zum Beispiel Ayrton wieder in der Kreisliga gekickt hat und so? Da gibt's doch jetzt irgendwie immer so.
Ailton?
Es wird dann immer sofort auf YouTube irgendwer, irgendein Kamerateam muss dann da hin und zugucken, wie der, keine Ahnung, BSV Hintertupfing gegen Dritte von, keine Ahnung, wo spielt und dann, ja, werden da, ich glaube, Mario Basler hat auch irgendwie bei Türkgücü Osnabrück Trainer, Spielertrainerjob übernommen, weil er eine Wette verloren hat und dazu gibt es jetzt auch irgendwie ein Video dazu, wie er irgendwie eine Halbzeit spielt oder so oder 70 Minuten und sich mehrfach mit dem Schiedsrichter anlegt und ja, Freistöße sahen auch nicht mehr ganz so gut aus, aber einen hat er dann gemacht, mit ein bisschen glücklich abgefälscht. Und natürlich wie immer Mario Basler-Style spekuliert, dass der Torwart nicht damit rechnet, dass er da einschießt. Und sobald er, als er der 75. glaube ich, runter ist, hat er sich sofort eine Kippe angezündet.
Ja, mache einfach.
Ja. Ja. Aber ja, sowas gibt's ja jetzt häufiger, keine Ahnung, vielleicht war es auch so ein Ding. Und ja. Ich finde sowieso ganz lustig, dass Bundesliga-Profis dann irgendwie noch ein paar Jahre in einem
etwas. Das finde ich auch gut, ja. Das ist ja bei Martin Hinteregger gerade so. Wobei ich gar nicht weiß, was noch macht, aber Martin Hinteregger hat ja dann, nachdem er seine Karriere ohne jegliche Skandale beendet hat, ist er ja
Ist ja einfach so gegangen, er ist ja einfach nur von uns gegangen.
Richtig. Und seitdem spielt er ja beim SGR Sirnitz in seiner Heimat.
Sagt mir nichts.
Ja, keine Ahnung, so ein österreichisches Kuhdorf irgendwo. Und da hat er aber, das fand ich ganz lustig, weil er ist da hingegangen, hat gesagt, ey, ich spiele hier gerne, aber ich würde hier Stürmer spielen. Und er hat aber jetzt in 28 Spielen schon 25 Tore gemacht. Nice. Ich meine, gut, klar, ist ja nicht so die Riesenüberraschung, ja. Aber fand ich ganz unterhaltsam.
Nee, ja, genau, aber viele machen das ja, glaube ich, auch zum Abtrainieren, ne? Weil man irgendwie als Bundesliga-Profi, wenn man seine Karriere jetzt von heute auf morgen beenden würde, du bist so hochtrainiert, dass du, glaube ich, aus ärztlichen Empfehlungen heraus nicht von 100 auf 0 runterfahren darfst, sondern irgendwie immer weiter ein bisschen Sport betreiben musst, damit deine irgendwie natürlich völlig überpumpten Herzmuskeln oder was auch immer nicht morgen denken, was soll denn das jetzt hier? Ich klicke jetzt mal auf der Couch. Ja.
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 So, jetzt haben wir einen großen Ausflug gemacht von meinem eigentlichen Bayern-Dortmund-Quiz. Ich kürze es ein bisschen ab mit noch zwei Fragen, also beziehungsweise noch einer Frage zu Dortmund und zwei zu Bayern. Weißt du, in welchem Jahr der FC Bayern München zum ersten Mal die UEFA Champions League gewann, beziehungsweise das Äquivalent dazu?
Landesdingsbums, der Pokal.
Oder Landessieger, ja. Der Pokalmeister.
Der Meister der Herzensieger, der Landespokale. Ja.
Ich gebe dir auch gerne Multiple Choice.
Das geht doch zurück. Bis wohin geht das zurück?
Ja, ich gebe dir Multiple Choice.
Sache an, keine Ahnung.
74, 82, 96.
Weißt du, wenn ich jetzt noch das Wissen hätte aus meinem Bundesliga Panini Sticker Heft 99 2000, wo das alles drin stand, wo ich wirklich da auch dann jeden Trainer, jedes Stadion, jeden Torwart, jedes höchsten Sieg des Vereins, der Vereinsgeschichte nennen konnte zu jedem Verein. Dann könnte ich
bei Anschluss 3 so fürchterlich. Hast du Anschluss 3 mal gespielt?
Nee, ich habe bei Anschluss 2 Gold gespielt, glaube ich, ja.
Ja, aber genau, dann kennst du ja so dieses Spielprinzip. Ja, aber ja. Und da musstest du am Ende von jeder Saison musst du deine Trainerlizenz bestehen. Und dann haben die dir halt, und haben die dir Fußballfragen gestellt. Aber halt Fußballfragen,
so wie du mir jetzt gerade sowas wie ich.
Ja, genau. Aber Fußballfragen, die ja damals aktuell war. Jetzt beantworten wir bitte im Jahr 2019 oder so eine Frage, wie Wacker Burghausen Saison 2001 abgeschnitten hat.
Am besten keine noch mit Ahnung. Dem falschen Namen oder so, weil die nicht die richtige Lizenz haben.
Oh, ich habe Anschluss geliebt, Alter. Schade, dass das neue Spiel so kacke ist.
Ja. Ah ja, Anschluss schon gut. Ja, keine Ahnung. Also ich sag mal irgendwas, was du in den 70ern da gesagt hast. Antwortmöglichkeit 70er.
74.
Ja.
Das ist korrekt, nicht schlecht.
Ja, da waren sie doch auch stark irgendwie. 70er Jahre war doch irgendwie so eine Bayern-Ära. Erzählte Opa immer, als er noch lebte.
Als ich so alt war wie du da.
Da waren die Bayern schon die Nummer 1. Ja, danke Opa.
Haben wir noch zwei Fragen offen. Einmal für Dortmund, einmal für Bayern. Welche hättest du gerne zuerst?
Beide nicht. Kann ich noch eine härtere Frage
stellen? Fangen wir mit den Bayern an. Wer ist der Rekordtorschütze der Bayern in der Bundesliga? Also, wer hat die meisten Tore für Bayern jemals in der Bundesliga geschossen?
Ach, fuck. Es gibt immer so viele, die haben immer so viele Rekorde, die dann da irgendwie aufs Neue eingestellt werden. Da verliert man dann den Überblick. Also, es gibt dann irgendwie, ich glaube, Gerd Müllers Rekord wurde eingestellt von Lewandowski, als er diese 40-Tore-Saison hatte oder so. Und Das weiß ich jetzt aber auch wieder nicht, ob das jetzt irgendwie einfach der Tore-Rekord allgemein ist oder so. Ach komm, ich sag Lewandowski.
Es wäre Gerd Müller gewesen.
Mal! Come on.
Wird nicht überholt von Robert Lewandowski.
Okay, ich dachte, aber hat er die Spielanzahl oder so überholt oder irgendwas?
Nein.
Ach, keine Ahnung. Naja.
Was er vielleicht überholt hat, ist den Schnitt pro Spiel, das könnte er gemacht haben. Ja. Weil Gerd Müller kommt auf 0,85 Tore pro Spiel und Lewandowski auf 0,94.
Schwach, ganz ehrlich.
Muss man drüber nachdenken.
Ja.
Dann gleich eine nächste Dortmund-Frage, dann hast du es geschafft mit Quizfragen für heute. Wie oft hat denn Borussia Dortmund die UEFA Champions League bisher gewonnen?
Einmal auf jeden Fall. Dann des Dings, 2013 haben sie ja verkackt. Ich meine, es kann nur einmal gewesen sein, oder?
Nicht schlecht.
Mit Dingsbums.
Wie heißt Max, einer? Damit kann ich dich aus dieser Saison entlassen, guten Gewissens. Du hast dich fußballwissentechnisch sehr verbessert.
Das war reiner bleibt Zufall.
Bleibt eigentlich nur noch eine einzige Frage zu klären.
Aha.
Wer schneidet die letzte Folge vom letzten Spieltag?
Hakan, wie sieht's denn aus bei dir? Ich sag mal, ich guck mal kurz. Ich glaube,
ich guck mal rein. Also ich sag mal so. Steffen Tiggers, mein Wunderkind der Saison, hat mal wieder getroffen. Mhm. Hat 9 Punkte gemacht. Grisha Brömel konnte endlich mal wieder spielen, was auch mich wenig gepunktet hat.
Ja, das hat mir schon Sorge bereitet neulich, ja.
Ja, Mario Götze hat ganz gut gespielt, dafür, dass die Eintracht nur 2-2 gegen Schalke gespielt hat. Und Rafa Guerrero war mal wieder hervorragend in Form beim 3-0-Sieg gegen Augsburg. Von daher sind ein paar Punkte zusammengekommen. Allerdings sind, wie du gerade gehört hast, auch einige Nullnummern darunter.
Ich hatte schon wieder die Zahl vergessen und jetzt finde ich sie hier wieder nicht in diesem blöden App-Ding da. Wo ist das denn? Ja, jetzt zeig mir das doch mal an. Oh. Ich weiß, dass es nicht so schlecht war. Spieltagswertung. Dumm? Alle sind dumm. Ich muss wieder händisch ausrechnen. Aber ich glaube, ich war bei so 51.
Das ist deutlich mehr, als ich habe.
Okay, geil.
Ich bin bei 38.
Tja, Hakan. Ja, hast ja heute noch was vor, ne?
Dann habe ich heute noch was vor.
Also ich zähle nochmal zusammen. 11, 13, 25, 31, 43. Warte, 43 nur? Scheiße. Wie viel hast du?
Ich habe 38.
Okay, dann habe ich ja aber noch Glück gehabt.
Da bist du souverän durchgekommen.
Ich zähle das nochmal zusammen. 22. Warum hatte ich denn irgendwie 51 im Kopf? Ich hatte mich so voll gefreut und gewundert zugleich. Ich so dachte, hä? Warum habe ich so viele Punkte? Aber vielleicht war es auch die Woche davor. Als wir wieder nicht aufgenommen hatten, Hakan. Da hatte ich nämlich schon wieder irgendwie 50 oder sowas.
Ich versuche mich da eigentlich immer durchzumogeln.
Ja, du guckst ja immer nochmal in meinen Account rein. Deswegen bin ich ja auch immer ausgeloggt bei meinem.
Ist so, ich hatte letzte Woche nämlich 19.
Ey, ist schon,
von daher,
okay, ist
schon. Ich skipp die nicht aus Spaß.
Na gut. Ja, Hakan, dann, gibt's noch einen Tipp fürs Champions League Finale und fürs DFB Pokalfinale oder Euroleague gibt's auch noch?
Also Champions League ist, glaube ich, relativ eintönig. Würde mich stark wundern, wenn Inter Mailand da was reißt.
Aber es wäre schon auch ganz geil.
Ja, klar. Also ich werde auch meine Daumen für Inter Mailand drücken, weil keiner mehr
glaubt. Ich glaube, 90% der Zuschauer kennen fast jeden Spieler von Man City, aber drücken Inter Mailand die Daumen und machen einen auf die größten Inter Mailand-Fans an dem Abend. Und so, ja, Inter ist eine super Mannschaft, gute Saison gespielt, alles top. Den mag ich ganz besonders hier, der ist richtig gut, kennt den ja erst seit 2 Tagen, aber egal. Ich glaube, das ist so ein Gefährblauf. Und ich finde, für diese Zuschauer-Experience muss man auch gehen. Also ich schließe mich da nicht aus. Ich bin genau dieser Typ. Mkhitaryan, ja, zum Beispiel, weiß ich. Tschekov weiß
klar.
Ich auch. Aber die anderen, die ich dann noch alle aufzählen werde, wo ich sage, der hat schon die ganze Saison über performt.
Ja, den liebe ich.
Was das dann einfach so ins Blaue hinein behauptet.
Ja. Ach, guck mal hier, Hakan Çalhanoğlu, ja.
Çalhanoğlu, nicht mal richtig aussprechen am besten. Genau, ja. Ja, genau, also du sagst, da reißt Inter nix, also es wird ein 3-0 zur Halbzeit.
Also ich drücke Inter die Daumen, aber ich glaube nicht, dass was reißen.
War 3-0 zur Halbzeit, Englisch gegen italienische Mannschaft in Istanbul, ne? Du weißt, das hatten wir schon mal. Damals war es aber andersrum. Ja. Da war die englische Mannschaft hinten.
Mit Liverpool oder was war das?
Genau, Liverpool gegen Mailand, ja. Legende.
Ja, wenn Inter Mailand das dreht, wäre natürlich geil.
Hast du das Spiel damals eigentlich gesehen? Weil ich weiß nämlich nur noch, dass ich eingeschaltet habe, als die zweite Halbzeit losging und total enttäuscht war, in dem Moment, wo ich realisiert habe, dass ich gerade die erste Halbzeit eines Champions League-Finales verpasst habe, weil ich es irgendwie nicht auf dem Zettel hatte. Und zweitens, jetzt, wo ich einschalte, das Spiel schon entschieden ist und ich dachte so, oh fuck. Toll. Und naja, gut, dann gucke ich es mal jetzt ein bisschen, vielleicht passiert ja noch irgendwas Sensationelles. Und dann ging's los.
Du wurdest nicht enttäuscht.
Ja, das war mega. Ja, aber kannst du dich erinnern? Hast du es gesehen live komplett?
Nee, leider nicht. Ich erinnere mich an das Spiel hauptsächlich aus irgendwelchen Trainerfachbüchern, weil das immer gerade Thema Kommunikation und Motivation von Trainerseite immer als Paradebeispiel hergehalten wird.
Echt, ja?
Ja, weil der Coach, ich weiß gar nicht, wer damals Liverpool-Coach war, aber der hat gesagt, er wurde in die Halbzeit rein und hat gesagt, ja, wenn ich den Jungs jetzt sage, hier, wir holen das Ding jetzt hier doch 3-3, dann wird es ja nie was. Also er nur reingegangen hat gesagt, ey Jungs, wir gehen da raus und wir gucken, ey bam, irgendwie, vielleicht kriegen wir irgendwie noch ein Tor rein. Und wenn wir das gemacht haben, Alter, dann gucken wir, nächster kleiner Schritt, vielleicht kriegen wir nochmal vielleicht ein Tor und dann sind wir nochmal dran. Mhm. Und das wird dann immer oft so als Paradebeispiel für gutes Motivationsspeech in der Halbzeit.
Kommt dann als Follow-up-Seminar dann Domenico Tedesco im Ruhrpott-Derby, Schalke 04 hinten gegen Dortmund.
Wo er irgendwie auch erzählt hat. Das ist ja dann das Moderne, ja.
Wo er irgendwie erzählt hat, ich habe die Jungs zusammengenommen und gesagt, so, ey, komm mal alle zusammen jetzt hier. Ganz ruhig geblieben. Keine Ahnung, was er dann gesagt hat. Er hat nur gesagt, hier, das und das müssen wir, glaube ich, besser machen. Oder irgendwie so. Also, das ist auch richtig cool, wenn du so reinkommst. So, das wäre so richtig ballsy auch. Du kommst aus dem Ruhrpott-Derby-Halbzeit, wo du 4 Dinger kassiert hast, komplett unterlegen bist, in die Kabine und bist so mega gelassen und machst so einen auf so. Ja, ich glaube, in der Innenverteidigung, da müsste mal früher rausgerückt werden. Ansonsten macht es einfach weiter, guck wie es weitergeht. Ja? Einfach mal nach vorne schauen, Kopf hoch. Geh mal raus, Jungs.
Ja, ich glaube, wir müssen einfach, die Sechser müssen mehr abkippen. viel Erfolg.
Ja, genau. Gut, find und gut. Pokal holt die Eintracht oder nicht?
Ja. Mhm. Gut. Ja, auf jeden Fall. Bin ich überzeugt von. Also ist für mich gar keine Frage.
Alles klar, super.
Wie siehst du das?
Ich will mich da nicht äußern. Ich glaube, ich will die Aufmerksamkeit des Fußballgottes da gar nicht irgendwie drauf lenken.
Ich will dich hören, sag was.
Wenn ich jetzt sage, naja, wenn ich das Frankfurt gewinnt, dann geht das halt schief. Ne? Du weißt, wie das ist, wenn ich Mannschaften, die ich mag, die Daumen drücke.
Okay, ja, okay, halt die Gusche, alles gut.
Ich habe nichts gesagt, ich will es auch gar nicht jinxen. Frankfurt gewinnt das Ding, verliert das Ding. So.
Wer wird ein deutscher Meister?
Das schafft Dortmund. Ich glaube dran. Ich will es auch nicht jinxen, aber ich glaube dran. Ich glaube aber, es wird richtig eklig eng. So 2-1 mäßig. 85. Minute Haller oder so. Und dann nochmal mit Duse hinten raus. 95. Minute wird irgendwie nochmal ein Eckbayern die Latte geköpft von Mainz oder so. Und Bayern in Köln, glaube ich, stolpert nicht. Ich glaube nicht.
Was glaubst du, ein Eigentor Niklas Süle? Wie giftig würde ich das anschieben?
Es wird... Also, wenn sich 2001 wiederholen würde, würde ich, glaube ich, versuchen, weil das frage ich mich die letzten Tage auch schon vermehrt. Natürlich finde ich es geil, dass Bayern nicht Meister wird. Andererseits ist natürlich die Tatsache, dass jetzt stattdessen Dortmund Meister wird, für mein Leben auch nicht besonders relevant. Insofern, eigentlich ist der Ausgang dieses Spieltages egal, abgesehen von der Tatsache, dass es mich natürlich mehr nerven würde, wenn in der Saison, wo wir einen Fußball-Podcast angefangen haben und zufälligerweise es eine spannende Saison geworden ist, am Ende doch wieder das gleiche Ergebnis bei rauskommt. Okay, aber...
Ist nicht vielleicht der Weg das Ziel, Max?
Exakt. Aber wenn dann nämlich am Ende dann nochmal dasselbe rauskommt wie 2001, dann sagt man sich auch irgendwie, weißt du was... Es ist halt Fußball, am Ende gewinnen immer die Falschen und was soll's so? Weißt du, einfach Resilienz aufbauen. Das ist ein Resilienztraining. Weißt du, muss man einfach auch sagen, was hat das für mein Leben eigentlich für eine Bedeutung? Das ist ein netter Sport, es macht Spaß, dem zuzugucken und mitzufiebern. Am Ende, wenn es dann so kommt, wie es nicht kommen soll, muss man auch mal sagen, eigentlich ist es scheißegal.
Das ist nicht ganz richtig, muss ich an der Stelle einhaken, weil wir sollte die Eintracht noch international spielen, wäre das wieder ein desaströses finanzielles Jahr für mich. Von daher.
Also du drückst am letzten Spieltag jetzt, warte, wem die Daumen? Die muss, Freiburg.
Freiburg und Wolfsburg natürlich.
Okay.
Nee, also wenn,
ich hoffe eigentlich auf Schützenhilfe von euch, dass ihr gegen Freiburg gewinnt, damit Union nicht mehr und so gewinnen
gegen
muss.
Wen muss Union denn ran? Ach, gegen Bremen.
Gegen Bremen.
Ja, gut, das
also
sollte,
auf dem Zettel ist das ein,
Maus im
ja,
Mittelfeld
auf dem
eigentlich.
Zettel ist das eine klare Sache für Union, aber ich meine, das war es ja im Grunde letzte Woche auch schon gegen Hoffenheim. Aber nein,
ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass die Hertha jetzt, wo sie sicher abgestiegen ist, einfach so befreit aufspielen kann, Wolfsburg abschießt.
Ich glaube sogar, das wird passieren, 3-0, ich sehe es.
Ja, das, ich hoffe es eigentlich ein bisschen. Das Problem ist, dass A, Niko Kovac natürlich gemacht ist für so Alles-oder-Nicht-Spiele.
Quizfrage, hat Niko Kovac mal die Hertha trainiert?
Nein.
Ich würde da lieber nochmal nachgucken, das kommt mir so vor.
Er hat bei der Hertha gespielt, aber hat es nicht trainiert.
Ah, so war das, okay.
Das weiß ich, weil Niko Kovac ja seine erste Trainerstation bei der Eintracht hatte. Dann direkt zu Bayern ist, dann direkt zu Monaco und jetzt in Wolfsburg. Du siehst, ich habe eine Obsession mit Niko Kovac.
Moment, seine erste Trainerstation war bei der Nationalmannschaft Kroatien, sehe ich hier.
Ja, die erste im Vereinsfußball.
Okay, gut. Ja.
Ich weiß noch, dass als der Niko Kovac zu uns kam, da wurde immer ganz viel kritisiert, weil es wohl in der kroatischen Nationalmannschaft diesen Einspruch gab, wohl die ja gut oder Kovac waren, hat er wohl irgendwann mal den Satz gesagt, Taktik ist nicht so wichtig, wenn man mit Herz spielt. Das hat er natürlich plakativ gemeint. Aber das wurde damals ganz oft so, oh ja, der hat gar keine Ahnung von Fußballtaktik. Mhm. Der will nur, dass man kämpft. Dabei ist das ja immer so ein lustiger Kritikpunkt, weil sobald ein Trainer kommt, der überkrass viel Ahnung von Taktik hat, sagen sie alle, ja, die Mannschaft von dem kämpft aber gar nicht.
Ja, ja. Jetzt ist ja auch nicht so, dass er irgendwie mit diesem Satz ausgedrückt hätte, er hätte keine Ahnung von Taktik und setzt deshalb mehr auf Herz. Er sagt nur, teilweise ist es relevanter, dass die Leute
genau.
Bock haben, sozusagen.
Genau, die Jungs müssen halt Gas geben.
So. Okay, was wolltest du noch sagen? Du wolltest also sagen, dass Hertha nicht gegen Wolfsburg gewinnt, weil Niko Kovac zu gut ist gegen die Hertha, oder was?
Also ich hoffe, dass die Hertha gegen Wolfsburg gewinnt und ich hoffe, dass die Eintracht gegen Freiburg gewinnt. Das glaube ich zwar nicht, aber halte ich für utopisch, dass die Eintracht gegen Freiburg gewinnen könnte.
Ja, aber zu Hause?
Aber ja, trotzdem, ey, der spielt halt seit 100 Jahren scheiße daheim. Ich nehme an, dass die Eintracht über die Liga keine Chance auf die internationalen Plätze hat. Dann hoffentlich den Pokal gewinnt. Und das wäre cool, ich wäre happy. Und europäisch für die Eintracht wäre schon wichtig. Nicht gut für mein Portemonnaie, aber wichtig. Ich würde auch Conference League nehmen, gell? Mir ist das egal. Mir ist es eigentlich völlig egal, ob ich mit der Eintracht nach ins San Siro fahre oder nach Flora Tallinn nach Estland oder so, das ist mir echt egal.
Echt mal auch mal ein paar andere Orte sehen und so, ja?
Voll. Ja, eben, deswegen, gell? Und wir hatten ja auch gerade gegen Flora Tallinn in der Europa League Quali-Runde damals eins der coolsten Fußballspiele, die ich je in meinem Leben hatte. Deswegen würde ich mich total freuen, wenn wir über die Conference League vielleicht nochmal nach Tallinn kommen würden und da spielen. Ich habe sogar mal überlegt, ob ich mir ein Trikot von Flora Tallinn hole, weil der Verein mir so sympathisch ist, durchzuspielen.
Ja, siehst du? Die Conference League. Ja. Sympathischer Wettbewerb.
Damals, die waren nämlich damals bei uns, gell, zum Testspiel, also zum Europa League Quali-Spiel. Und das ist ja Flora Tallinn, da hocken ja, keine Ahnung, 8000 Leute im Stadion, wenn es voll ausverkauft ist. Und die waren so richtig überwältigt von dieser Stimmung und es war richtig friendly. Und dann waren am Ende sogar die Flora Tallinn-Spieler in der Eintracht-Kurve, um sich zu bedanken für die geile Stimmung. Das war schon sehr lustig einfach.
Ey,
das war
gut.
Das erste Mal, glaube ich, dass ich gemerkt habe, dass die Eintracht-Fans der gegnerische Mannschaft applaudiert haben, gell, normalerweise. Sind wir da ja nicht so. Wenn ich mal auf Schalke zurückblicke letztes Wochenende. Können die Eintracht-Fans ja auch anders.
Okay.
Aber, ja. Gut, ich beende mit diesem Wholesome-Story, beende ich meinen Beitrag zu dieser Folge. Hast du noch was du noch loswerden möchtest?
Ich wollte noch ankündigen, dass Leipzig zu Hause gegen Schalke verlieren wird, weil sie ihre Spieler fürs Pokalfinale schonen und Marius Bülter einfach die beste Saisonleistung nochmal rausholt, die er in sich hat. Und ich glaube, das wird ein Wahnsinn. 90. Minute köpft er das Ding ein und Schalke ist gerettet. Ja, das ist mein Call.
Aber reicht es? Reicht es, ist die Frage.
Ich sag, es wird reichen, wie die anderen, ich weiß nicht, wie die anderen Konstellationen sein werden, aber mindestens in die Relegation retten sie sich damit. Vielleicht schafft es auch Bochum gegen Leverkusen zu Hause mit einer Meisterleistung Herz, sag ich mal. Und
also mein Dream wäre ja,
ja,
dass, also Das Problem ist, dass Schalke halt einfach verkackt hat. Das ist das Bittere.
Ja.
Sonst wäre mein Dream eigentlich, dass Bochum und Stuttgart gewinnen und Augsburg aber noch auf den Relegationsplatz rutscht. Das wäre halt so lustig. Aber ich bezweifle leider, dass das wird einmal bei Schalkes Untergang und aber ich weiß gar nicht, ich will auch Bochum nicht absteigen sehen. Ich würde höchstens vielleicht Stuttgart abstehen sehen wollen noch, aber Augsburg.
Ja.
Und nicht Schalke ist leider
nicht. Ja, genau. Die Konstellation ist so doof, dass man nicht mehr das Traumszenario sozusagen kriegen kann, aufgrund genau. der Tordifferenz von Schalke und Augsburg.
Und Hoffenheim ist auch schon durch.
Hoffenheim ist auch schon durch, genau. Ja, ist alles ein bisschen schwierig, alles ein bisschen unangenehm, aber mein Gott, wir müssen da jetzt gemeinsam durch, Freunde. Der letzte Spieltag und dann natürlich auch der letzte Spieltag in der zweiten Liga stehen an. Und es wird Entscheidungen geben, sag ich mal. Punkt. Das ist das Schlusswort.
Damit hätten wir eigentlich alle bisherigen 30 Folgen an- und abmoderieren können.
Eigentlich wäre es auch ganz geil, wenn dann nochmal so der letzte Spieltag, der wird ja dann auch nochmal komplett besprochen wahrscheinlich beim Doppelpass. Dann sind ja alle Spiele auf einmal gespielt worden schon. Und dann ist dann wird wahrscheinlich 50 VAR-Diskussionen geben. Der Doppelpass muss eigentlich eine XXL-Folge machen, damit er überhaupt diese ganze Frag den Schiri-Kategorie da durchkriegen kann. Dann muss Uli Hoeneß noch dreimal anrufen, warum sie jetzt die Meisterschale doch bekommen haben am grünen Tisch. Oder
ja, und die Frage ist dann, wer rechtfertigt wieder, warum irgendein Bayern-Spieler mal eine halbe Sekunde gezupft wurde und warum es kein Elfmeter war. Und wer beleidigt nochmal Manuel
Kruses? Wie geil ist das? Das muss ich auch echt mal sagen. Das ist mir gar nicht aufgefallen in dem Moment, als ich dieses Interview gesehen habe von Thomas Müller, dass Manuel Gräfe selber, nicht Manuel, Dings, Aitken selber, gerade gar nicht in einem Interview war, sondern nur in so einer Art Vorgespräch zu einem Interview, ob er interviewt werden möchte oder sowas. Aber das fand ich dann schon echt, da muss man, weißt du, deswegen bin ich dann doch irgendwo wieder Thomas Müller-Fan, weil der, ein Stück weit ist er auch einfach ein Showmaster. Der hat es einfach auch begriffen, wann ist da was, wo man irgendwie mal kurz hinschauen muss, wo man kurz innehalten muss und auch so im richtigen Moment mal sich selbst hinten anstellt. Ja? Der ist ein Stürmer, der weiß, wo er lauern muss. Weißt du?
Der hat den Torinstinkt. Der hat den Raum
fürs gute Interview gedeutet. Aber sowas von, die Mixed Zone ist sein Raum, Alter. Also das hat mich wirklich abgeholt. Was da vorgefallen ist und wie und keine Ahnung warum, ich habe es auch alles gar nicht gesehen, die Szenen und so, das interessiert mich auch alles gar nicht. Aber diese Situation, das finde ich schon echt, das hat mich abgeholt. Ist für mich ein Highlight der Saison.
Kann ich verstehen. Ja. Also fand ich auch, also war einfach nochmal ein schönes Ende auch einfach. ohne dass irgendwas wirklich passiert wäre. Ich muss
auch dazu sagen, dass er relativ ruhig war, ne? Thomas. Halt irgendwie nicht so, also auch generell bei Bayern, da ist jetzt irgendwie natürlich, es wird alles hinterfragt, jeder Stein wird umgedreht und so weiter, aber es ist jetzt nicht so einer, der so sagt, so, der so direkt losmotzt und sagt so, der ist schuld, der ist schuld, der ist schuld, die ganze Truppe hier, die läuft nicht mehr, funktioniert alles nicht mehr, die müssen alle raus, verpisst euch, ich mache ohne Tuchel weiter oder sowas, keine Ahnung. Also es ist erstaunlich, dass der FC Bayern in dieser Situation am letzten Spieltag nicht auf Platz 1 stehend auch schon so keinen Titel die Saison geholt, ne? So,
erstaunlich. Ja, ich glaube, Thomas Müller weiß halt auch einfach, dass es nicht sein Bier ist, gell? Der weiß halt, okay, Oli Kahn hat deshalb Scheiße am Schuh.
Ich würde gerne, dass jeder eine geheime Abstimmung macht und auf den Zettel schreibt, wer seiner Meinung nach schuld ist beim FC Bayern. Das wäre so geil.
Das fände ich auch geil, ja. Das wird ja auch bei uns jetzt gemacht, also hier im Trude-Podcast-Team.
Ja, jeder darf auch drei Namen aufschreiben.
Genau, nach jeder Saison schreibt jeder auf die drei Typen, die drei Personen, die er am coolsten fand und die drei Personen, die er am schlimmsten fand. Und die mit den jeweiligen Votes kriegen entweder eine Gehaltserhöhung oder werden rausgeschmissen.
Ja. Ich sehe, dass sich am Ende alles ausgleicht. Was klingelt denn hier? Du hast schon eine Abmoderationsmusik im Hintergrund laufen.
Ich werde auf meinem Diensthandy angerufen, ey. Das stresst mich jetzt schon. Wer ruft mich dann Freitagabends an, ey?
Das ist nicht gut. Wir sind
nicht die auf dem Amt arbeiten, ey.
Das ist nicht gut. Ja, kein gutes Zeichen. Nee.
Weißt du, deswegen gebe ich eigentlich meine Diensthandynummer nicht raus, ey, damit irgendwelche Nervensägen mich nicht anrufen.
Es ist Podcast-Zeit. Hallo? Haben die nicht das Memo gelesen, dass ich gerade nicht erreichbar bin? Die E-Mail-Weiterleitung hat hier nicht funktioniert oder was?
So, aber ich nehme das als Zeichen, dass wir diese Folge beenden müssen.
Ja.
Max, irgendwelche letzten Worte?
Ey, ich wünsche einfach nur viel Spaß. Also, keine Ahnung, es wird wahrscheinlich so sein, dass das Wochenende nicht so verläuft, wie man es sich wünscht. Es wird traurige Momente geben, es wird Sachen geben, die einen ärgern werden. Aber das gab es immer in den letzten Jahren. Und wenn am Ende der FCB wieder Meister wird, dann ist es so. Ne? Resilienz, Freunde. Wir werden es gemeinsam überleben.
Ich schließe mich an und sage, Hauptsache, der Spaß gewinnt.
Es steht Spaß gegen Spaß.
Ja. Okay. Damit ein schönes Wochenende.
Macht's gut. Genießt das Wochenende. Ich hab euch lieb. Ciao, ciao.